Nachrichtenjagd im Kosovo-Krieg. Der damals 46 Jahre alte deutsche Chirurg Richard Munz hat den Balkankrieg im mazedonischen Flüchtlingslager Stankovac I miterlebt. Auf die Frage der Tageszeitung Die Welt, ob deutsche Medien die Lage in den mazedonischen Flüchtlingslagern während des Krieges adäquat dargestellt hätten, sagte Munz im Juni 1999: Ganz sicher nicht. Der weitaus größte Teil der Medienvertreter, mit denen ich gesprochen habe, hat hier eine Story gesucht oder nach Belegen für eine Story, die er vorher schon hatte. Die Wirklichkeit ist kaum wahrgenommen worden. Munz war überrascht darüber, dass die Korrespondenten vor allem danach strebten, Vorurteile zu bestätigen. Das Flüchtlingslager, in dem er gearbeitet habe, sei geordnet gewesen, mit einer eigentlich schon fast maximalen Versorgung für die Leute. Den Journalisten schien das nicht ins Bild zu passen. Sie suchten dort nach Epidemien, nach Misshandlungen, wie Munz hervorhebt. Es überraschte den Arzt auch immer wieder, in deutschen Zeitungen lesen zu müssen, dass es keine Männer im wehrfähigen Alter in den Lagern gebe. In jenen Lagern, die der deutsche Arzt kannte, stellten aber gerade Männer im wehrfähigen Alter die Mehrheit der Flüchtlinge dar. Munz sagte dazu: Selbst wenn man die Journalisten darauf hingewiesen hat, weigerten sie sich, das wahrzunehmen. Immer wieder habe man ihn danach gefragt, was er denn mit den vergewaltigten Frauen, über die in der Öffentlichkeit viel berichtet wurde, mache, ob er etwa Abtreibungen vornehmen könne. Munz musste gegenüber der Welt auch dies korrigieren. Wir hatten in der ganzen Zeit, die wir hier sind, keinen solchen Fall einer vergewaltigten Frau. Und wir sind insgesamt für 60.000 Flüchtlinge zuständig. Für Stankovac I und II sowie noch zwei weitere kleine Lager. Munz bestritt keinesfalls, dass in diesem Krieg Frauen sexuell misshandelt worden sind, sagte aber, wir haben keine gesehen. Auch stellte Munz nicht in Abrede, dass es Massaker gegeben hat, fand aber die in den Medien angestellten Vergleiche, etwa mit Auschwitz, mehr als unpassend und hob hervor: Ich glaube, dass der Flüchtling an sich für die Journalisten überhaupt nicht wichtig gewesen ist. Bevor ich hier ankam, habe ich diese Äußerungen ja auch wahrgenommen. Ich bin auch mit ganz bestimmten Vorstellungen hier angekommen. Diese Vorstellungen habe ich dann aber korrigiert durch das, was ich in den Lagern gesehen habe. Die Bild-Zeitung spielte währenddessen das ideologische Szenario des Zweiten Weltkriegs nach. Und Deutschland stand diesmal auf der richtigen Seite, während die Serben die Rolle des Hitlerreichs übernehmen mussten. Sie treiben sie ins KZ, lautete die Riesenschlagzeile zu einem Foto von massenvertriebener Kosovo-Albaner. Amerikanische Werbeagenturen wie Ruder Finn dürften sich ob des Erfolges ihrer Kampagnen vor Freud auf die Schenkel geschlagen haben. Bild bescherte solche Berichterstattung jedenfalls einen Auflagenzuwachs. Focus berichtete darüber am 19. Mai 1999 unter der Überschrift Propaganda – Wirklichkeit mit Tarnkappe. In dem Focus-Bericht heißt es: Mit den Emotionen ihrer über 11 Millionen Leser macht Springers Bild-Zeitung Auflage. Schau her, du Mörder. Deine Schergen haben ihre Eltern erschossen, attackierte die Titelzeile Serben-Diktator Milosevic. Darunter in Großaufnahme das weinende 3-jährige Albaner Mädchen Albenit. Chefredakteur Udo Röbel ließ die Kriegsweise aus der Hölle des vertriebenen Lagers Kukes nach Deutschland holen. Röbel: Große Themen brauchen ein menschliches Gesicht. Nach dieser Aktion stiegen die Bildverkaufszahlen um 4 bis 7%. Erstes Quartal 1999 4,446 Millionen Exemplare. Doch es waren nicht nur Bildzeitung und Regenbogenpresse, die reißerisch berichteten und das Vokabular des Zweiten Weltkriegs plötzlich neu entdeckten. Auch Verteidigungsminister Rudolf Scharping redete von ersten Hinweisen auf Konzentrationslager der Serben. Es gibt Anzeichen für eine systematische Ausrottung, die an das erinnert, was zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in deutschem Namen angerichtet worden ist, zum Beispiel in Polen. Der Eindruck, dass es an solchen Aussagen keine Zweifel geben könne, wurde dadurch verstärkt, dass sie auch in den offiziellen Stellungnahmen der NATO und der am Krieg beteiligten westlichen Staaten immer wieder reproduziert wurden. So warnte NATO-Sprecher Jamie Scheer mehrfach: Es drohe die größte humanitäre Katastrophe in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Der britische Premierminister Tony Blair sprach, wie auch Scharping, von Genozid. Der britische Außenminister Robin Cook von einer Endlösung, die Milosevic für das Kosovo plane. Das Schweizer Nachrichtenmagazin Facts druckte am 17. Juni 1999 unter der Überschrift »Erfolgreiche Desinformation« ein Gespräch mit dem Guardian-Journalisten John Pilger über den Kosovo-Krieg. Facts: Herr Pilger, wie gut haben die Medien über den Kosovo-Krieg berichtet? Pilger: Einige Reporter haben gute Arbeit geleistet, insgesamt haben die Medien aber versagt. Die wahren politischen Motive des Westens für das Bombardement wurden zu wenig thematisiert. Facts: Welche Motive? Pilger: Es hätte gezeigt werden müssen, dass die NATO in diesem Krieg andere Ziele hatte, nämlich ihre Rolle als entscheidende Macht in der postkommunistischen Zeit zu pflegen, als Verteidiger der Globalisierung. Die NATO hat noch nie etwas aus moralischen Gründen getan. Facts: Das heißt, die NATO leistet gute Medienarbeit? Pilger: Sie desinformiert sehr erfolgreich. NATO-Pressesprecher Jamie Scheer tischt uns in Brüssel Abend für Abend Lügen auf, und wenn er nicht lügt, lässt er Tatsachen aus. Facts: Es gab dennoch westliche Pressestimmen gegen die Bomben. Pilger: Viel zu wenige. Ein Beispiel: Ich war mit einem Kollegen, der einzige kritische Kolumnist, beim Guardian, einer linken Tageszeitung. Das britische und das US-amerikanische Fernsehen, die heute für die Meinungsbildung entscheidend sind, waren Propagandamaschinen der NATO. Wir haben das bereits beim Krieg gegen den Irak erlebt. Facts: Waren die Medien dieses Mal nicht kritischer? Pilger: Im Gegenteil. Die offizielle Linie wurde voll übernommen. Vom Konzept eines Journalismus, der hinterfragt, blieb nichts übrig. Stattdessen argumentierten die Medien emotional, die Serben wurden als unwürdige Opfer dargestellt. Journalisten sind der verlängerte Arm der Macht. Facts: Wie geschieht das? Pilger: Es reicht, dass sie in die Nähe der Mächtigen geraten. Auch handeln Medienunternehmen verstärkt nach wirtschaftlichen Kriterien. Die Unabhängigkeit geht verloren. Medienleute werden nicht mehr ermutigt zu wühlen. Viele Kollegen ziehen es vor, eine etablierte Meinung zu teilen. Facts: Eine Verschwörung? Pilger: Nein, viele Journalisten passen ihre Meinung freiwillig an. Die Gier der Sensationsmedien nach blutrünstigen Geschichten war schier unersättlich. Das ARD-Magazin Brisant berichtete gar über Fälle, in denen Flüchtlinge beim Grenzübergang finanzielle und materielle Hilfe angeboten wurde, wenn sie vor der laufenden Kamera nur Geschichten über Gräueltaten, auch erfundene, erzählten.